Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, der Podcast.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Dieser Tage kann man etwas Unterhaltung ja ganz gut gebrauchen. Das aktuelle Magazin widmet sich dem badischen Wein und um Wein und einen Winzer soll es auch in unserem Podcast gehen, aber natürlich nicht nur. Unser bisheriges Leben ist irgendwie wie auf Pause. Noch vor 4 Wochen hätten wir vermutlich ein ganz anderes Gespräch geführt. Ich bin froh, dass es überhaupt stattfinden kann. Ich bin in Vogtsburg auf dem Wagner Weingut. Mir gegenüber sitzt in fast unnatürlich weitem Abstand Winzer Peter Wagner. Jeder hat sein eigenes Aufnahmegerät. Zur Begrüßung haben wir uns gewunken und deswegen jetzt nochmal hier an dich ein Hallo Peter.
Hallo Julika, schön, dass du da bist.
Es kann sein, dass es hier jetzt ein bisschen hallt. Wo befinden wir uns?
Vis-à-vis von meinem Weingut, also mein Hof ist direkt gegenüber. Ich hatte hier die Möglichkeit, einen kleinen Raum anzumieten. Das ist ein schöner Gewölbekeller, der ein bisschen hergerichtet ist. Und hier habe ich meine Probierstube, die aktuell ziemlich trocken ist, weil ich aktuell niemanden bewirten bzw. zum Verköstigen herkommen lassen darf.
Bist du sehr besorgt?
Ich bin schon gewissermaßen besorgt, aber eher in Hinsicht meiner Familie. Also vom Betrieb her ist es so, dass ich noch nicht in diesem Stadium bin, dass ich sehr viel abbezahlen muss. Ich habe Glück, ich bin in einem frühen Stadium. Mhm. Hätte ich jetzt größer investiert, hätte ich jetzt Weingut schon gebaut, dann wäre es ganz, ganz dünn momentan. Weil der Verkauf ist von 100 auf 3% gefallen, kann man sagen. Meine ganzen Fachhändler und die Gastronomen und auch die Endverbraucher, da geht jetzt ein bisschen was per Paketversand raus. Aber die großen Händler, die die Gastro beliefern, die sind alle wirklich fast von 100 auf 0 jetzt.
Jetzt hat ja jedes Unternehmen natürlich so seine Risiken, mit denen es kalkulieren muss. In deinem Business ist es vermutlich das Wetter und alles, was das halt so mit sich bringen kann. Ja. Wie gehst du jetzt mit dieser aktuellen Herausforderung um, also auch so emotional, weil das ist ja was wir alle nicht kennen
irgendwie. Ja, dieses Virus grassiert ja schon ein paar Wochen, Monate eigentlich schon. Es war nie irgendwie haltbar für uns und jetzt ist es tatsächlich auch mit dieser Ausgangssperre, die selbst jetzt in Vogtsburg hier ist. Ja. Es ist schon sehr, sehr greifbar und man merkt halt einfach, dass die Leute unruhig werden und auch, wie gesagt, nicht in die Zukunft blicken können und auch nicht planen können, was passiert. Ich habe eigentlich eine Abfüllung geplant, weil normalerweise jetzt das stärkste Saisongeschäft losgeht. Mhm. Frühjahr, Frühling, jeder wird raus und normalerweise wird auch Wein getrunken, dann geht man in die Gastronomie und trifft sich und das ist jetzt alles komplett ad acta gelegt. Das heißt, ich werde den Wein jetzt nicht wie geplant abfüllen, sondern er bleibt im Tank liegen oder im Fass liegen, um nicht noch mehr Kosten zu produzieren.
Verändert er sich dadurch nochmal?
Er wird wahrscheinlich besser noch. Also je länger auf der Hefe, das ist schon mal ganz gut. Aber im Prinzip stehen wir schon wieder vor der nächsten Lese. Ich brauche auch den Fassraum. Im Prinzip muss es eigentlich alles weitergehen. Und dieses halbe Jahr oder Dreivierteljahr oder wie lange es auch immer geht, das fehlt uns irgendwo.
Planst du jetzt eher pessimistisch oder eher optimistisch?
Ich bin immer optimistisch, aber ich bin auch realistisch. Also es ist nicht so, dass plötzlich dann die Händler das Doppelte bestellen oder das Dreifache, weil wir halt 3 Monate nichts verkauft haben. Das ist ganz klar.
Du bist seit 4 Jahren selbstständig.
Ja.
Ist das jetzt aktuell die größte Herausforderung, vor der du bislang gestanden bist?
Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also alles andere ist irgendwo planbar, kann einen Businessplan machen. Man kann seine Kalkulationen machen, man kann seine Händler anschreiben, man kann so grob hochrechnen, was man verkaufen könnte und was man verkaufen kann. Aber aktuell, dadurch, dass man nicht weiß, wann es wieder losgeht, ob es überhaupt wieder losgeht dieses Jahr, das ist mit Abstand die größte Herausforderung. Und da gilt es jetzt, flüssig zu bleiben, zahlungsfähig, das ist das große Thema.
Hast du einen Plan, wie du das bewerkstelligen kannst, willst, musst?
Also das Gute dran ist, meine Frau geht noch arbeiten. Ich habe noch 2 Tage, wo ich irgendwo arbeiten gehe. Ja. Das wird uns jetzt wahrscheinlich das Genick retten.
Bereust du in solchen Momenten, beziehungsweise in diesem Moment, der ist ja mit nichts zu vergleichen, deine Selbstständigkeit und auch deine Unabhängigkeit irgendwo?
Nicht mit einer Sekunde, nein.
Du hast keinen Zweifel, dass es richtig war, das zu tun, was du getan hast.
Ich habe auch Landwirte, also Spargel- und Obstbauern als Freunde, die haben größere Probleme, weil die haben verderbliche Ware. Da geht es um wenige Tage oder manchmal auch um Stunden. Ja. Wenn die Ware nicht verkauft bekommen, müssen sie auf die Acker fahren und wieder unterpflügen. Wir haben in Wein, solange es nicht abgefüllt ist und selbst wenn es abgefüllt ist, haben wir relativ entspannt, dass das Produkt nicht verdirbt. Also das ist das Schöne und das Gute jetzt an unserem Wein, deshalb bin ich noch relativ entspannt. Also ich habe den Wert jetzt nicht flüssig, aber ich habe es noch im Lager liegen.
Und er geht nicht kaputt, im Gegenteil, er wird besser, wie du gerade schon gesagt hast.
Das lässt mich ein bisschen ruhiger schlafen, kann man sagen, ja.
Du wirst in der aktuellen Ausgabe von Netzwerk Südbaden vorgestellt. Gleich die Eingangsfrage heißt, ob man ein Weingut mit einem Start-up vergleichen kann. Kann man in deinem Fall?
So ein bisschen. Also wenn ich jetzt ein reines Business-Produkt oder eine Software irgendwas verkaufe, dann habe ich nicht diese Wetterkapriolen, wie du schon angesprochen hast von Anfang an. Man hat nicht diese Schwankungen von draußen. Trotzdem, die Finanzierung muss stehen und man muss schon auch so ein bisschen Zahlen rechnen. Ich bin normal Winzer, ich bin nicht der Typ, der eigentlich diese Businesspläne macht. Da hat mir mein Bruder sehr viel geholfen und auch meine Frau. Man muss schon auch so als Business Case oder mit einem Businessplan und auch als Startup das sehen, ja.
Dein Vater hat auf gleichem Grund und Boden auch schon Trauben angebaut. Er war Traubenlieferant der Winzergenossenschaft. Du hast die Reben aus der WG-Vermarktung rausgeholt. War das ein lang gehegter Plan von dir?
Ja. Ganz früher natürlich, wo ich klein war, wo ich so mit 8 bis 12 oder sowas, da hat mein Vater uns schon auch immer in die Reben mitgenommen. Da war es aber eher so ein bisschen, geh ich halt mit. Mhm. Und zwar jetzt nicht der Riesenspaß dran, weil wir durften ja auch keinen Wein trinken zu der Zeit. Und irgendwann, wenn du dann in das Alter kommst, 2005 habe ich die Ausbildung dann begonnen zum Weinküfer. An dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich eingestiegen bin in dieses Thema, war für mich klar, wenn ich den Betrieb weiterführe, nicht als Genosse, weil es mir einfach nicht reicht, die Trauben zu produzieren. Du hegst, die pflegst das ganze Jahr, du gibst alles für diese Trauben und dann gibst sie ab und hast nichts mehr mit dem Produkt zu tun. Und das reicht mir eigentlich nicht.
Was fasziniert dich so an deinem Beruf?
Mich fasziniert, dass wir jetzt hier zusammensitzen können und das Produkt trinken können, das wir im Prinzip vor 20 Jahren in den Boden gepflanzt haben als kleine junge Rebe. Du siehst sie aufwachsen, du ziehst sie hoch, du erlebst Niederschläge wieder, du kannst sie wieder aufbauen. Dann hegst du das, ernst die Trauben, pressest sie, verarbeitest sie, legst sie ins Fass, wartest 1,5 Jahre, kannst es abfüllen und dann kannst du sie ja trinken. Also diesen ganzen Werdegang, was du alles mit beeinflussen kannst. Und dann zusammen Freude dran zu haben, Wein zu trinken, das ist eigentlich das Schöne.
Das heißt, die höchste Tugend des Winzers muss die Geduld sein?
Braucht viel Geduld, ja.
Schon,
braucht
oder?
Sehr viel Geduld, sehr, sehr viel. Ich habe jetzt noch Weine im Fass liegen, die ich noch nicht mal im Verkauf habe, seit Beginn des Weinguts. Sie liegen jetzt 18 Monate im Fass und bleiben noch 6 Monate drin. Und dann noch mal ein Jahr auf der Flasche, bevor sie überhaupt in Verkauf kommen.
Du hast gerade gesagt, du hast die Ausbildung zum Weinküfer gemacht, aber hast dann auch noch studiert, Weinbau und Önologie. Und dann ging es erstmal in die weite Welt.
Genau, dann war ich mit ein paar guten Freunden von der Mosel und auch international waren wir in Neuseeland. Erst war ich in Kalifornien, 2010. Während des Praxissemesters, das war studienbegleitend.
Auch nicht die schlechteste Wahl gewesen,
mega,
oder?
Mega, mega. Im Russian River, das ist nördlich von San Francisco, relativ nah am Ozean. Also das, sie nannten es Cool Climate, weil es im Gegensatz zum Napa, das ein bisschen zentraler ist, schon deutlich kühler ist, weil es die Winde vom Ozean und die ganzen Nebelgeschichten am Morgen kommen. Und da haben wir ausschließlich Spätburgunder und Chardonnay gemacht. Das habe ich schon auch bewusst ausgewählt, weil ich das eigentlich auch meine Hauptrebsorten sind.
Ja.
Da haben wir halt ganz viele tolle Erfahrungen gemacht mit anderen Menschen. Wir haben ja viele Mexikaner dabei, die auch wieder uns Geschichten erzählt haben. Und aus Neuseeland eine gute Freundin, die ich immer noch habe, den Kontakt. Auch die Herangehensweise in einem anderen Land und dann mal von draußen reinzusehen nach Deutschland. Das ist eigentlich alles das, woran man wächst und man sieht und reflektiert überhaupt, was machen wir hier so. Warum machen wir es und ist überhaupt richtig, was wir machen? 2011 sind wir dann nach Neuseeland, ein halbes Jahr. Viel Reisen, viel mit Menschen wieder zu tun gehabt, viel mit anderen Weindringern zu tun gehabt, anderen Weinproduzenten, Chile, Argentinien. Hochspannend, ja. Und so bin ich eigentlich gewachsen im Wein, das ist so.
Fühlst du dich jetzt mit all diesen Erfahrungen und auch als entsprechend weit gereister dann so ein bisschen jetzt als Exot am Kaiserstuhl?
Gewissermaßen schon, aber in meinem Alter waren schon viele unterwegs. Mhm. Also die meisten, die es irgendwie die Chance hatten, haben es genutzt, ob sie jetzt in Südtirol waren. Selbst wenn sie nur in der Pfalz waren, ist ja schon mal ein bisschen über den Tellerrand geschaut. Also meine Generation hat es viel gemacht. Die älteren Generationen hatten auch diese Möglichkeit nicht. Ja. Die hatten aber auch dann diese Probleme, die wir jetzt heute haben, nicht unbedingt.
Das stimmt.
Siehe Corona. Permanent auf der Welt unterwegs. Heute hier, morgen in Dubai, eine Woche später in Thailand. Da grassiert halt mehr Sachen, wie es früher vielleicht war, wo man halt nur am Kaiserstuhl sich aufgehalten hat.
Vielleicht gibt es ja auch eine Rückbesinnung auf die lokalere Produktion.
Ganz genau. Meiner Meinung nach wäre es wichtig, dass wir dieses immer globaler werden, ein bisschen zurückschrauben wieder und auch wieder regional und auch saisonal eher denken, wie es früher war. Zum Beispiel die Landwirtschaft lokal stärkt, dass wir nicht Weizen aus Russland brauchen oder das Soja aus Südafrika oder aus Nordafrika, sondern einfach wieder die regionale Landwirtschaft stärken und auch mehr saisonal wieder essen und einfach auch eine gewisse Wertschätzung für Lebensmittel haben und nicht immer nur billig, Geiz ist geil, sondern einfach wieder ein bisschen zurückkommen und drüber nachdenken, was eigentlich Sinn macht, was brauchen wir gerade, was brauchen wir nicht. das hoffe ich, dass wir das ein bisschen mitnehmen.
9 Weine und ein Winzersekt umfasst dein Portfolio. Wie beschreibst du deine Weine?
Also meine Weine ziehen sich eigentlich komplett durch die Bank durch. Durch eine gewisse Kargheit, durch eine Frische, durch eine Säure und einen kompletten Restzucker frei. Also die Weine müssen eine Spannung haben, die müssen eine Frische haben, die müssen einen Trinkfluss haben. Ich möchte keine süßen und fetten, wie es oft mal am Kaiserstuhl war oder heute noch ist. Diese plumpen, süßen, langweiligen, gemütlichen, badischen, die möchte ich eigentlich nicht haben.
Warum nicht?
Weil es mir nicht schmeckt, ganz einfach.
Ganz einfach. Ganz also einfach, du produzierst, ja, was du selber trinkst.
Ja, genau. Die Böden, die wir hier haben am Kaiserstuhl, die kann man eigentlich nur schmecken, wenn der Restzucker wegbleibt. Wenn der Kaffee oder der Espresso ein bisschen zu bitter ist, weil er zu stark geröstet ist oder weil er nicht richtig aufgebrüht wurde, macht Zucker rein, dann kann man die ganzen Phenole und Tannine alles schön glatt machen. Mhm. Und man kann es im Prinzip jedem schmeckbar machen.
Du hast offenbar einen guten und richtigen Riecher bewiesen. Du kannst dich über mangelnde Anerkennung und mangelnden Zuspruch wirklich nicht beschweren. Hast du jetzt einfach gerade einen Trend erwischt? Also ohne jetzt die Qualität deines Produkts in Frage stellen zu wollen. Ja. Woran liegt's?
Ich glaube, es ist einfach überhaupt nicht Mainstream. Wenn man jetzt ins Burgund schaut, da gibt es auch diese Stilistik. Das ist einfach immer Trinkfluss, Trinkfluss, Trinkfluss. Es ist nie fett, es ist nie süß. Das ist nie überladen, das ist einfach ein bisschen, eine gewisse Subtilität hat es dabei und eine gewisse Kargheit und so ein bisschen diesen Trinkfluss animieren. Das ist das eigentlich, was Weintrinken am allermeisten Spaß macht und wo man halt auch das Terroir am besten schmeckt. Diesen Weinstil gab es vor 100 Jahren schon und ich hoffe, den gibt es in 100 Jahren immer noch.
Du wirst deinen Stil nicht irgendwelchen Trends anpassen?
Nein, nein.
Gibt es Kollegen, die das machen?
Muss machen. Wenn du sehr viel Weine hast und viel verkaufen musst, dann musst du in andere Märkte reingehen. Mm. Also ich sage ich jetzt mal, ich bewege mich schon in einer absoluten Nische von 5 bis maximal 10% der Weinkonsumenten. Mhm. Und da ist dann die Luft schon dünn. Meine Weine kosten auch ein bisschen mehr, weil alles Handarbeit ist. Ja. Biodynamisch Präparate spritzen wir. Wir machen keine Herbizide, keine Kunstdünger. Wir machen viel mit Einsaaten, mit Blühmischungen, einfach um den Luftstickstoff zu binden im Boden, um die Bodenstruktur zu verbessern, um die Wasserhaltefähigkeit aufzubessern. Das ist alles sehr mühsam, aber das ist alles sehr nachhaltig und das wirkt sich auch dann wieder auf den Wein.
Wie schafft man es denn, sich von seinen Mitbewerbern abzugrenzen?
Die Stilistik, den Auftritt, also mir war es halt auch wichtig, dass ich von vornherein meine Etiketten so aufgebaut habe, dass ich eine klare Linie habe mit Gutsweinen, Ortsweinen und die Lagenweine. Und dass halt eben die Weinstilistik sich komplett durchzieht, dass ich nicht einmal einen halbtrockenen habe, eine Literflasche habe, die süß ist und dann noch eine Dreiviertel, die doch noch trocken ist. Der Kunde muss wissen, wenn er zum Peter Wagner geht, bekommt er einen knochentrockenen Wein, der wenig Restzucker hat, der wenig Alkohol hat, der aber eine Frische und einen Trinkfluss hat. Wenn das angekommen ist, dann braucht er zu niemandem anders gehen.
Man muss eine Marke aufbauen und da hilft natürlich ein gutes Produkt. Was braucht es außerdem?
Präsenz. Mediale Präsenz, definitiv auch wichtig. Muss ich rumsprechen. Es gibt ein paar Weingüter, von denen hat man noch nie gehört, die verkaufen aber wie Hölle. Okay. Also komplett unterm Radar.
Dann unter Weinkennern und absoluten
Liebhabern? Genau, unter Freaks, oder? Kompletten Weinfreaks. Oder es gibt überhaupt nichts, dass die überhaupt Werbung machen müssten, sondern teilen es zu. Gibt's auch. Bisschen ähnlich ist bei mir schon auch. Ich bin nicht wirklich bekannt. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder mich in Deutschland kennt, aber schon ein bisschen in der Szene sich rumgesprochen hat. Also mir ist auch ganz recht, dass ich ein bisschen unterm Radar fliege. Jetzt momentan ist die Presse sehr gut, spricht sich wohl rum und es ist auch ganz okay so, ja.
Normalerweise ist ja Markenaufbau wirklich ein langjähriger Prozess. Ja. Es war für dich dann schon eher leicht, Fuß zu fassen,
aktuell,
oder?
Ist ein bisschen leicht, ja. Also bin teilweise selber verwundert, ja. Schon.
Helfen die neuen Medien dabei?
Schon, ja. Also bist Instagram, Facebook ist schon, ich bin schon aktiv, aber ich bin jetzt nicht der Nerd, der jetzt 50 Euro im Monat investiert, sondern das ist alles das, was halt läuft.
Macht dir das Spaß oder ist das halt Muss?
Nee, das macht schon auch Spaß, ja. Okay. Wenn man dann immer mal einen Kommentar sieht und wenn jemand in Hamburg deine Flasche geöffnet hat und einen tollen Kommentar dazu schreibt, das macht schon Spaß. Und das ist gewisse Anerkennung, also das ist auch ein Lohn für die Arbeit dann letztendlich.
Du investierst da nicht, sondern du nimmst halt quasi das Basisprogramm der neuen Medien mit.
Oder eben diese Weininfluencer, die es aktuell sehr viele gibt. Das spielt schon eine Rolle. Das sind schon Vervielfacher. Das ist schon krass, ja.
Das heißt, du arbeitest auch mit Influencern?
Ja, die probieren was. Auch so ist meistens bezahlt von denen. Also die kaufen ein Paket tatsächlich.
Okay.
Und probieren das, ja. Es gibt ein paar, die machen das hauptberuflich, aber sonst sind das alles Hobby-Weintrinker, die aber eine riesige Folgerschaft haben.
Das ist ja super Win-Win-Win für dich, oder?
Genau, ja.
Hast du aber auf der anderen Seite so ein richtiges Marketingkonzept?
Nicht wirklich.
Nicht wirklich?
Nee.
braucht es nicht.
Also wichtig ist mir eben, dass die klare Stilistik, dass das durchkommt, das erwähne ich auch immer wieder, ja. Dass eben die Kartonagen haben alle in Corporate Identity und dass die Flaschen alle gleich aussehen und dass mein Auftritt nach draußen schon immer das gleiche ist und auch die Geschichte, dass das stimmig ist. Aber ich habe jetzt keine Agentur, die irgendwo mich präsentiert oder sowas aufzieht.
Welche Rolle spielst du als Person bei deiner Marke?
Eigentlich fast die Hauptrolle, würde ich sagen, ja. Wenn wir uns nicht sympathisch sind oder wenn irgendein Händler mich nicht sympathisch findet, dann können die Weine so toll sein, wie sie möglich. Also müssen sie richtig gut sein und ich kann ein Arsch sein, dann verkaufe ich es trotzdem, aber sonst ist es schwierig. Ja. Bei einer Prämierungsfeier oder irgendwas mache ich eigentlich nicht mit. Ich mache auch nicht bei Selection oder irgendwas, also irgendwelche Medaillensammlungen, das mache ich nicht mit.
Weil
die Medaillen zu millionenfach auf den Flaschen draufstehen. Okay. Also das interessiert eigentlich, es gibt viele Studien, rüber.
Kein Qualitätsmerkmal.
Kein Kaufentscheid, ob es jetzt eine Gold-, Silber- oder Bronzemedaille drauf ist. Ja. Also das spielt für mich eigentlich keine Rolle. Steht auch, klebe auch nichts drauf. Was aber wichtig ist, sind die Weinführer und auch die Zeitschrift, eben auch die Vinum oder jetzt Falstaff. Das sind halt schon wirklich auch die viele Gastronomen und Fachhändler auch lesen. Mhm. Und wenn du da immer wieder erscheinst, bist du irgendwann, das gehört auch zur Markenbildung dazu, das immer wieder mal im Kopf erscheinen und was drüber schreiben, das ist schon wichtig.
Also Präsenz deutlich vor Prämierung.
Ja, genau. Also okay. Präsenz in den fachlichen und wertigen Lektüren.
Wofür würdest du auch mal ein gutes Glas Wein stehen lassen?
Für meine Kinder sofort.
Aber sonst für nichts?
Sonst für nichts, nicht unbedingt. Nee. Also ich trinke, wenn ich eine Weinverkostung habe, trinke ich eigentlich nie mit. Das ist mir ganz wichtig. Weil ich könnte jeden Tag Wein trinken. Klar. Ich habe einen Grund von morgens bis abends, ja. 7 Tage die Woche. Das haben wir auch im Studium und auch eben sehr, sehr deutlich gelernt. Schaut, dass ihr noch in 20 Jahren Wein trinken könnt. Ja, ja. Wenn du irgendwann mal trocken sein musst, dann ist das Thema erledigt und dann macht es auch keinen Spaß mehr.
Ja. Ja,
von dem her schon klar. Bewusst Wein trinken und eigentlich, ich trinke eigentlich viel zu wenig Wein, muss ich tatsächlich sagen, glaube ich.
Man hat ja immer so das romantische Bild vom Winzer vor Augen, wie der so durch seine Weinberge streift und dann steht er im Keller. Wie viel Prozent deines Jobs sind tatsächlich so romantisch?
Also normalerweise versuche ich jeden Tag irgendwo eine gewisse Romantik reinzubekommen, aber natürlich, wenn es jetzt dann wieder losgeht draußen, wenn der Pflanzenschutz losgeht, wenn die Reben anfangen zu wachsen, dann ist es sehr, sehr viel Stress. Ja. Und dann muss man sich schon Zeit nehmen, auch wieder eine gewisse Romantik in den Job reinzubekommen. Ja. Aber sonst in meiner Betriebsgröße ist es mir ganz wichtig, wenn ich jetzt momentan fange meine Begrünung an zu blühen, wenn ich da durchlaufe und sehe die ganzen Bienen und Schmetterlinge und die Vögel und Eidechsen, das ist schon schön. Und die Natur da zu sehen und dass da was passiert, versuche ich eigentlich jeden Tag irgendwo was mitzunehmen.
Und das gelingt dir?
Das gelingt mir schon, ja. Doch, würde ich schon sagen. Manche sagen, das ist ein Träumer, der läuft ja viel zu viel durch die Reben und schaut sich seine Weinberge an. Aber ich arbeite schon auch, aber man muss sich die Zeit nehmen oder ich stehe auf dem Berg und sehe ins Elsass und denke mir, sag mal, wo wohnen wir eigentlich, wie schön ist es hier? Und auf der anderen Seite siehst du den Schwarzwald, das muss man mitnehmen, das ist einfach wichtig. Ja.
Glaubst du, dass man diesen Blick und diese Leidenschaft am Ende ja schmecken kann?
Glaube ich schon. Also böse Menschen können keinen guten Wein machen, das glaube ich schon.
Du bist bislang tatsächlich aber noch Ein-Mann-Betrieb?
Mein Vater, der hilft mir zu 100%, der macht eigentlich fast meiste im Weinbau draußen. Das war ja im Prinzip sein Betrieb. Wenn ich irgendwas eine Weinprobe habe oder wenn ich, hilft er mir komplett aus und er geht alleine raus und ansonsten sind wir zusammen draußen. Also er ist im Prinzip 100% draußen und ich immer mal wieder, wenn ich nicht gerade im Büro oder bei der Arbeit oder beim Weinverkaufen oder in Düsseldorf oder in Hamburg oder in München irgendwo bin und Weinverkauf macht er eigentlich, hält er hier die Stellung. Also ohne ihn könnte ich das so nicht machen aktuell.
Das ist ja eigentlich auch eine wahnsinnig schöne Geschichte, oder? Ja. Weil er früher seine Trauben abgegeben hat und jetzt ist er doch dabei, den Wein zu erschaffen.
Ja, da ist er auch mega stolz drauf und das ist eigentlich das, was er eigentlich immer auch schon machen wollte, weil er immer mehr getan hat wie andere vielleicht für den Weinbau. Und er war immer eigentlich sehr, sehr darauf bedacht, dass die Qualität stimmt und dass die Weinberge in Ordnung sind und eben auch viel mit Einsaaten immer schon gemacht. Mhm. Und wir haben früh schon aufgehört mit Herbizide zu spritzen und solche Geschichten. Und jetzt bringt der Sohn quasi die Trauben zu sich nach Hause, macht den Wein draus und wir können zusammen den Betrieb fortführen. Das ist eigentlich für den Vater, glaube ich, das Größte, was man machen kann. Ja.
Ein totales Happy End am Kaiserstuhl.
Ja, soweit. Ja. Bis jetzt.
Bis jetzt.
Ja. Nee, aber wir sind zuversichtlich, ich glaube schon.
Was wünschst du dir denn für die Marke Peter Wagner?
Dass ich in ein paar Jahren sagen kann, ich habe es geschafft, ich kann meine Familie ernähren, ich kann den Betrieb weiterführen und ich kann gute Weine produzieren. Und ich muss nicht noch 10 Hektar dazu nehmen, sondern einfach dann irgendwo zufrieden sein, sage mal 7-8 Hektar maximal und meine Weine verkaufen, Die Weinberge stehen schön da, die Weine sind gut, die Weine haben eine gewisse Anerkennung und das wird mir reichen. Mehr brauche ich nicht.
Der Kaiserstühler Winzer Peter Wagner muss aktuell wie viele andere umplanen und umdenken. Netzwerk Südbahn Chefredakteur Rudi Raschke, inwiefern gilt das aktuell auch für euch in der Redaktion?
Wir hatten die Aufgabe, ein Heft zu gestalten, das eigentlich mit dem sehr schönen Thema New Work umrissen war. Jetzt hat uns die New Work für ganz andere Situationen gestellt, nämlich dass die neue Arbeit für viele sehr viel schneller und drastischer kam durch die Pandemie, als sie sich es je erhofft oder träumen hätten lassen. Das ist unser Kernthema, da spielt Corona mit rein, aber es geht auch um viel mehr bei der neuen Arbeit, nämlich wie sich auch Werte rund um Arbeit verändern. Es geht nicht nur um die Abstände der Schreibtische und die Gestaltung desselben, sondern wirklich auch tatsächlich, wie Werte, wie Agilität, wie unterschiedlichste Haltungen in Unternehmen transportiert und dort gelebt werden. Ja, und natürlich haben wir das Problem gehabt, dass wir erstmal selber auf Homeoffice und auf Remote-Modus gestellt waren, uns mit Telekonferenzen und allen möglichen Formen beschäftigen mussten, wie wir zusammenkommen, haben das unserer Ansicht nach auch sehr gut gelöst. Wir arbeiten jetzt seit über 2 Wochen alle getrennt voneinander statt in einem gemeinsamen Büro. Ansonsten wird viel telefoniert und gemailt und geappt. Das geht bei uns in unserem Bereich, in anderen Bereichen stellen wir fest, fällt es viel schwerer. Und natürlich mussten wir unsere Interviews mit wenigen Ausnahmen, die gesagt haben, kommt vorbei und haltet Abstand, ja dann auch so führen, dass wir sie in anderen Arten als mit einem Treffen bei einer Tasse Kaffee an einem Konferenztisch bestritten haben.
Wird sich die kommende Ausgabe komplett um das Virus drehen? Was werden denn die Themen sein?
Den wesentlichen Service, den liefern Tageszeitungen, das ist ganz klar. Da haben wir auch darauf hingewiesen, dass wir jetzt nicht in eine tägliche Einmeldungsberichterstattung über Corona einsteigen wollen. Wir versuchen ein bisschen hintergründig aufzuarbeiten, was in einem Monat sich alles getan hat seit Erscheinen der letzten Ausgabe und was das vor allen Dingen für ja, die wichtigsten Branchen hier in Südbaden bedeutet, dass ja eine Pandemie ungeahnten Ausmaßes eigentlich Einzug gehalten hat in der ganzen Welt im Übrigen.
Während am nächsten Heft gearbeitet wird, habt ihr nebenbei ein Portal erstellt, um den lokalen Handel zu unterstützen. Wo finden wir diese Sammlung denn?
Natürlich wollten wir in dieser Krise auch weiter positiv vorangehen, wie wir finden an der Stelle, was ja auch unser Name Netzwerk Südbaden bedeutet, dass wir Menschen zusammenbringen, dass wir sie vernetzen. Wir haben es auf eine Art getan, die hoffentlich charmant daherkommt, nämlich dass wir lange vor anderen angefangen haben, Adressen zu sammeln, mit denen wir kleine regionale Einzelhändler und Gastronomen unterstützen wollen, die jetzt in diesen Tagen mit aller zur Verfügung stehenden Kraft Takeaway, Lieferdienste, Services aller Art anbieten. Man findet die unter www.netzwerk-südbaden.de auf unserer Webseite ganz oben. Und wir finden, es ist eigentlich auch ganz gut gelungen, dass man damit nicht nur zeigt, es sieht so und so draußen aus, es sind so und so viele Fälle registriert, es gibt dies nicht mehr, es gibt jenes nicht mehr als Zustandsbeschreibung, sondern dass man einfach auch sagt, was sind Konsequenzen daraus, was gibt es für Services, die das letztendlich überbrücken oder auch bekämpfen. Und da haben wir, denke ich, ein ganz schönes Angebot geschaffen. Die Ausgangsidee davon war letztlich auch, dass wir gesagt haben, Mensch, wenn jetzt alle noch weniger lokal einkaufen können und es dann noch mehr an anonyme Lieferdienste oder man kann es ja auch mit Namen nennen, an Amazon geht, dann kommt die heimische Wirtschaft wirklich in eine ganz beträchtliche Schieflage. Letztendlich ist es aber auch die heimische Wirtschaft, die Infrastruktur, die Krankenhausbetten etc. über ihre Steuern finanziert und nicht Amazon. Und da wollten wir einfach ein bisschen in mit uns dann zur Verfügung stehenden Mitteln unter die Arme greifen. Haben das getan mit dieser Website. Wir haben allerdings auch uns inspirieren lassen vom New Yorker Professor Jeff Jarvis, der den Journalismus mit sehr klugen Gedanken immer wieder voranbringt. Und den haben wir damals auf einer New Work-Konferenz erlebt, auch wieder passend zu unserem Thema. Und er hat sich sehr dafür ausgesprochen, dass lokale Medien nicht immer nur beschreiben, was der Zustand ist, nämlich dass vor der Haustür Schnee liegt und dass der Strom ausgegangen ist, sondern eben auch gleich die Hilfe mit dazu bereitstellen in Form von Adressen, wo es die Generatoren gibt und den Strom wieder anzuwerfen. Davon haben wir uns inspirieren lassen und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. New Work betrifft uns alle. Es ist das große Thema des nächsten Heftes und ich hoffe, dass wir eines machen, bei dem das Thema Corona präsent ist und nicht komplett ausgeklammert wird, aber die Leser auch nicht auf jeder Seite anbrüllt. Es soll ein interessanter Lesestoff sein, ein inspirierender, der zur Zeit passt, aber nicht unbedingt die gleichen Geschichten seit 4 Wochen nochmal wiederholt an anderer Stelle.
Vielen Dank, Rudi Raschke. Netzwerk Südbahn gibt's im Abo, im Einzelhandel und alle wichtigen Infos natürlich auch online auf netzwerk-südbaden.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommen Sie gut und gesund durch diese Zeit.
Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin. Der Podcast.